Das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. So fängt unser Predigtext heute an. Es ist ein Beginn, der voller Erwartung und voller Verheißung, voller Vorfreude steckt. Die Generationenfolge. Nach der langen und beschwerlichen Zeit, in der Abraham und Sarah auf ihr Kind warten mussten, auf Isaak, ist dieser nun selbst erwachsen, 40 Jahre alt. Sarah, seine Mutter, ist vor drei Jahre zuvor gestorben, aber Abraham hat in weiser Voraussicht dafür gesorgt, dass Isaak eine geeignete Frau findet. Rebekka. Ihr stellt euch vor, Isaak und Rebekka, sie kommen gerade aus den Flitterwochen. Fröhlich und neugierig, ja voller Tatendrang und gespannter Vorfreude. Nun bauen wir uns unser eigenes gemeinsames Leben auf. Und Isaak, er bekommt seine eigene Generationenfolge. Das ist doch was, oder? Das ist die Generationenfolge Isaaks. Der Sohn Abrahams, der Sohn der Verheißung, geht nun seinen Weg mit Gott. Bereit, seinen Teil in der Heilsgeschichte Gottes zu erfüllen. Und du kennst bestimmt auch solche Etappen, solche Meilensteine in deinem Leben. Du erreichst einen Punkt in deinem Leben, eine Position, eine Verantwortung, auf die du lange gewartet hast, auf die du lange hingearbeitet hast. Und dann gibt es dieses Kribbeln im Bauch. Und du stellst dir vor, so, jetzt geht's richtig los. Jetzt kann ich meine Träume wahr werden lassen. Jetzt kann ich endlich zeigen, zu was ich fähig bin. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ich habe diese Zeit des Wartens, ich habe sie geschafft. Und jetzt geht's los. In diesen Tagen hört man so oft, es muss ein Generationenwechsel stattfinden in der Politik. Und mit diesem Generationenwechsel verbindet man diese Hoffnung eines neuen Aufbruchs, so dass es dynamisch und kraftvoll vorangeht, voller neuer Ideen und voller innovativer Lösungen. Und in so einer Situation befindet sich Isaak. Und in so einer Situation befindet sich Rebekka. Das gerade vermählte Ehepaar am Anfang unseres Textes. Ja, es ist ein Generationenwechsel hier. Ein Generationenwechsel in der Heilsgeschichte Gottes. Voller Erwartung, voller Hoffnung, voller Vorfreude. Oh, wie wird es jetzt vorangehen? Schlag doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 25, und wir lesen die Verse 19 bis 26. 1. Mose, Kapitel 25, Abvers 19. Das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, dem Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib. Und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar, wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Ich habe die Predigt überschrieben mit Angst und Enttäuschung. Angst und Enttäuschung, so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir erwartet hätten, nachdem es heißt, dies ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Angst und Enttäuschung. Statt einem Leben auf der Überholspur lernen Isaak und Rebekka eine andere Realität kennen. Enttäuschung und Angst im Leben der Gläubigen. Angst und Enttäuschung bei den Kindern der Verheißung. Bei denen, die Gott sich erwählt hat, sein Heil voranzubringen. Erstens, enttäuschte Erwartung. Die frisch Vermählten, sie beginnen ihr gemeinsames Leben. Ich stelle es mir so vor, Rebekka zeigt Isaak die Kochkünste der Aramäer. Und Isaak erklärt ihr, was zu dem Leben in Kana angehört. Und Rebekka dekoriert die Zelte neu. Und Isaak pflückt nach der Arbeit wilde Blumen für seine Frau. Irgendwie wird es eine romantische Phase gegeben haben in ihrem Leben, von der es dann am Ende des 24. Kapitels heißt, Isaak gewann sie lieb. Isaak gewann sie lieb. Sie liebten einander. Sie hatten diese schönen, romantischen Momente. Doch ihnen beiden war absolut bewusst, unser Leben hat einen Zweck über alle romantischen Gefühle hinaus. Ihre Ehe war eine verheißungsvolle Ehe. Isaak ist der eine Sohn Abrahams, der eine Sohn, durch den Gott versprochen hat, den Segen für die ganze Welt hervorkommen zu lassen. Auf Isaak lag ein größerer Adel als irgendein Sprössling einer Königsfamilie. Isaak war damals der einzige Mann auf der ganzen Erde, den Gott ausdrücklich und persönlich bestimmt hat, den Segen Abrahams und damit die Segensverheißung für die ganze Menschheit voranzuleiten. Zu diesem Augenblick gab es keine wichtigere Person als Isaak auf der ganzen Erde. In 1. Mose 21, Vers 12, da bestätigte Gott gegenüber Abraham, nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Welche Nachkommenschaft? Die Nachkommenschaft dieser Nachkomme, in dem sich alle Nationen segnen werden. Der Segen, der hinausgeht, der Retter, der den Fluch der Sünde überwinden wird, der Erlöser, der den Teufel den Kopf zertreten wird, der wird ein Nachkomme Isaak sein. Die ein und einzige Hoffnung der Menschheit. Diesen Fluch der Sünde, der Gefallenheit, der Trennung von Gott zu überwinden. Wie oft haben Abraham und Sarah ihrem Sohn Isaak wohl die Bedeutung seines Lebens erklärt? Wie oft haben sie ihm berichtet, was für ein Wunder es war, dass er zur Welt gekommen ist? Und wie Gott alles darauf hingeleitet hat, dass er nun lebt und durch ihn Segen fließen soll. Und stell dir vor, wie muss Rebekka gestaunt haben und gleichzeitig irgendwie auch geehrt und begeistert gewesen sein, dass der Herr nun sie, die Tochter Bethuels aus Paddan Aram, zu Isaak geführt hat. Und sie soll nun direkt an dieser Heilsgeschichte Gottes teilhaben. Alles, was sie brauchten, war ein Kind. Einen Sohn. Einen Nachkommen. Nun, das wird sich schon irgendwie ergeben, oder? Das kann doch nicht so schwer sein. Die Familie, aus der Rebekka stammt, ist groß geworden. Sogar Ismael, Isaaks Halbbruder, hat schon einige Nachkommen. Ach, das wird schon klappen. Gott wird es schenken und wir können unser Leben und uns einbringen für das Beste und das Wichtigste und segensreichste Geschichte der ganzen Welt. Enttäuschte Erwartung. Gerade vor dem Hintergrund dieser Bedeutung und der Zusage Gottes ist Vers 21 hier in unserem Predigtext so erschreckend. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Ist das wirklich möglich? Erst Isaaks Mutter, Sarah, und jetzt auch noch seine Frau, Rebekka. Ein Jahr vergeht und nichts passiert. Nun, vielleicht muss sie sich erstmal richtig einleben in Kanaan. Das zweite Jahr vergeht und nichts passiert. Das dritte Jahr vergeht. Und so langsam macht sich Unruhe breit. Wieso klappt es nicht mit der Schwangerschaft? Was ist denn los? Das darf doch nicht sein. Wenn es eine Sache gibt, die wirklich von höchster Wichtigkeit ist, dann dies, dass Rebekka schwanger wird. Dass sie einen Sohn gebären kann. Erinnert ihr euch, als Rebekka von ihrer Familie verabschiedet wurde, da gaben sie ihr einen Segenswunsch mit. Erinnert ihr euch, was es war? In 1. Mose 24, Vers 60. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, werde zu 10.000 mal Zehntausenden und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasser in Besitz nehmen. Deine Kinder und Enkelkinder sollen unzählbar viele werden und dazu noch mächtig sein. Es war gar keine Frage, ob sie Kinder bekommt, sondern nur, wie viele. Und in der Vorstellung der Verwandten, 10.000 mal 10.000. Doch sie war unfruchtbar. Zur damaligen Zeit eines der schlimmsten Situationen, in der sich eine verheiratete Frau befinden konnte. Es war verbunden mit Schmach, Zweifel, mit Gefühlen der Wertlosigkeit. Der Strafe Gottes. Denn sie war unfruchtbar. Die Gedanken fangen an zu kreisen. Auch bei Isaak. Stellt euch vor, diese Gedanken, die aufkommen, ist Rebekka vielleicht doch nicht die richtige Frau für mich. Habe ich vielleicht etwas übersehen? Hätte ich vielleicht nach dem Willen Gottes eigentlich eine andere Frau heiraten sollen, die fruchtbar ist, so dass ich meinen Auftrag ausfüllen kann? Aber nein, denkt nur, wie der Knecht Abrahams bei jedem Schritt gebetet hat und so eindeutig und ohne jeden Zweifel Rebekka die Frau war, die der Herr in seiner guten Vorsehung für Isaak bestimmt hat. Das Kapitel 24 ist so lang, um das zu bestätigen. Rebekka ist die Frau, die der Herr bestimmt hat. Aber vielleicht kommen trotzdem diese Fragen. Sollte Isaak vielleicht eine Nebenfrau nehmen, so wie Abraham es getan hat mit Hagar? Um irgendwie doch diesen Zweck, diesen Auftrag zu erfüllen, der doch über sein Leben steht. Aber nein, das kommt nicht in Frage. Isaak wird diesen Fehler nicht wiederholen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Isaak vielleicht irgendwann im Teenageralter am Abendfeuer seine Eltern fragte, Papa, Mama, wie kommt es eigentlich, dass ich einen größeren Bruder habe? Wie kommt es eigentlich zu dieser Situation? Und Abraham stottert und sagt, also, das war die Idee deiner Mutter. Isaak hat selbst erlebt, wie viel Kummer und Streit und Unruhe dieser falsche eigenmächtige Weg bereitete. Isaak bleibt seiner Rebekka treu. Vielleicht haben seine Eltern ihn deutlich davor gewarnt, auf eigene Pläne, auf eigene Lösungen zu vertrauen, anstatt auf Gott. Was macht Isaak also? Was macht Isaak in dieser Situation, wo all diese Erwartungen, all diese Vorfreude, all diese Hoffnung, all diese Dynamik, wo man denkt, so jetzt geht's los, wo das plötzlich zum Halten kommt und man denkt, wieso geht's nicht? Wieso geht der Motor nicht richtig an? Wieso geht es nicht richtig los? Er betet, heißt es hier. Isaak betet. Isaak bat den Herrn. Das Verb, das gebraucht wird, kommt von dem Wort Weihrauch verbrennen. Vielleicht hat Isaak es verbunden mit einer bestimmten Handlung, mit einer Opferhandlung oder einer Anbetung Gottes. Oder es steht symbolisch dafür, dass er das an seine Fürbittegebete wie Rauch zum Herrn aufsteigen ließ. Auf jeden Fall betet er. Er betet eindringlich und leidenschaftlich für seine Frau. Er flehte vor dem Herrn für seine Frau, für Rebekka. Und wie wunderbar, noch im selben Vers lesen wir die Antwort. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Isaak bittet, Gott lässt sich erbitten. Gott hört auf das Gebet Isaaks. Puh, Katastrophe abgewendet. Ist ja doch nochmal alles gut gegangen. Nun, es klingt so. So wie wir uns das wünschen, oder? Wir halten uns einen Abend frei, knien uns vor unser Bett, beten und am nächsten Morgen, tada, Gebet erfüllt. Gebet erhört. So klingt es hier. Nun, es klingt so, als hätte Isaak vielleicht noch nach einem Jahr oder nach zwei begonnen, konkret für die Schwangerschaft zu beten. Und was denkt ihr, wie oft und wie lange hat er gebetet, bis Gott ihn erhört hat? Einmal? Zweimal? Dreimal? Hat Gott ihn erhört nach einem Tag oder nach einer Woche? Vielleicht erst nach einem Monat? Und Isaak bat den Herrn für seine Frau und sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Unser Predigtext ist eingerahmt von zwei Zahlen. In Vers 20 heißt es, und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm. Und wie endet unser Abschnitt in Vers 26? Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Wisst ihr, was das bedeutet? Versteht ihr, warum Mose diese Jahresangaben macht? Isaak betete knapp 20 Jahre für seine Frau Rebekka. 20 Jahre flehte er eindringlich, kontinuierlich, treu und beständig. Nun, welche Gebetsanliegen bringen wir überhaupt ein Jahr lang vor den Herrn? Isaak betete 20 Jahre lang. Und in diesem Vers steckt fast alles, was wir über diese 20 Jahre wissen aus dem Leben Isaaks. Stell dir vor, du bewirbst dich bei einem Job, du wirst eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch, der Abteilungsleiter sagt, nun, Ihre Referenzen gefallen uns sehr gut, aber Ihr Lebenslauf ist unvorstellbar. Was haben Sie denn in den Jahren 2000 bis 2020 gemacht? Und du sagst, ach ja, da habe ich gebetet. Da habe ich gebetet. 20 Jahre betete Isaak treu und beständig für Rebekka. Und Gott ließ sich erbitten. Hier wird direkt auf die Bitte Isaaks Bezug genommen. Nach 20 Jahren war es nicht irgendeine Lektion, die Isaak endlich gelernt hat, sodass Gott antwortete. Es war nicht irgendeine Sünde, die er endlich aufgegeben hat, sodass Gott ihn segnete. Es war nicht irgendeine Aufgabe, die er endlich abgeschlossen hat, nachdem er sich so lange geweigert hat, sodass dieser Segen kam. Nein, nach 20 Jahren antwortete Gott auf die Bitte Isaaks. Isaak bat und Gott ließ sich erbitten. Diese 20 Jahre liefen ganz anders, als Isaak und Rebekka es erwartet und erhofft hatten. Es waren Jahre großer Enttäuschung. Jahre des Wartens, ohne dass sie irgendetwas sehen konnten. Jahre, in denen ihr Glaube sehr geprüft wurde. In denen sie versucht waren, nach menschlichem Maßstab alles in Frage zu stellen. Solche Gedanken, die plötzlich aufkommen. Vielleicht war Abraham, mein Vater, doch nur ein großer Geschichtenerzähler. Kann das wirklich wahr sein? Was Abraham erzählt hat, von dem Segen, von dieser Verheißung, von diesem lebendigen Gott, ich sehe doch nichts davon. Vielleicht ist Gott doch gar nicht an uns interessiert. Vielleicht sind wir ihm doch gar nicht so wichtig. Vielleicht ist Gott gar nicht da. Und ich weiß, ihr kennt solche Situationen. Ich kenne solche Situationen. Wo alle Erwartungen enttäuscht sind. Und wir beten und es verändert sich scheinbar nichts. Isaak betete 20 Jahre. 20 Jahre, bis die Zeit erfüllt war. Und zwar die Zeit in der Weisheit Gottes. Die Zeit, die Gott bestimmt hat. Nicht die Träume der Menschen. Nicht ihre Weisheit. Nicht ihre Planung. Die Zeit, die Gott bestimmt hat. Bis Gott erklärte, jetzt antworte ich auf die treue und wohlgefällige Gebet meines auserwählten Isaaks, an dem ich mich freue. Jetzt ist der Tag, an dem ich meinen Segen auf ihn kommen lasse, der so lange mich angebetet hat, in Treue, in Geduld, in Wachsamkeit. Ein Vers. Und es steckt eine ganze Welt von Erfahrungen darin. Erfahrungen von enttäuschter Erwartung und großer Versuchung, aber auch von Glaubenstreue und Gebetseifer und der Souveränität Gottes, des weisen Ratflusses Gottes. Ja, der Herr ließ sich erbitten. Er ließ sich erbitten. Rebekka wird schwanger. Und was denkt ihr, wie es auf einmal das gleiche Kribbeln, die gleiche Hoffnung, die freudige Erwartung in ihnen aufkam, wie vor 20 Jahren? Oh, es war, als wären sie gerade wieder aus den Flitterwochen gekommen. Ah, jetzt, nach 20 Jahren, jetzt geht's los. Okay, es gab 2 Jahrzehnte Stillstand, aber jetzt sind wir über den Berg. Ab jetzt anschnallen und losgesaust. Zweitens, beängstigende Umstände. Schon wieder kommt es anders als erhofft. Ja, Rebekka ist schwanger. Preist den Herrn. Für Rebekka ist es ganz neu. Die Übelkeit in den ersten Wochen. Ja, davon hat sie gehört. Die Müdigkeit, die schweren Beine, die Geruchsempfindlichkeit, die Rückenbeschwerden, ja, das ist alles bekannt. Der Bauch wird immer größer, sie kann sich kaum noch bücken. Ihre Amme Deborah, die aus Mesopotamien mitgekommen ist, sie erklärt ihr sicherlich, Rebekka, das ist alles ganz normal, das gehört dazu. Mach dich nicht verrückt, das ist alles in Ordnung, du bist schwanger. Doch dann kommen Symptome, die sind nicht mehr normal. Rebekka spürt ein Stechen und ein Drücken. Und es wird immer heftiger. Es schmerzt. Irgendwas ist nicht richtig. Sie wacht nachts auf von den wilden Hieben in ihrem Bauch. Oh nein, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da los. Und niemand hat eine Erklärung. Keiner kann helfen. Kein Beruhigungstee entspannt, kein Mittagsschlaf beruhigt. Es hilft nichts. In Vers 22 lesen wir: Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Bibeltext erklärt uns schon, bevor Rebekka es weiß und ganz ohne Ultraschall oder Pränataldiagnostik, es sind zwei Babys in ihrem Bauch. Und diese beiden Babys, sie stoßen sich. Das Wort ist sogar eigentlich ziemlich heftig, ein ziemlich grobes Wort. Es meint ein heftiges Schlagen oder Bedrängen. In manchen Kontexten heißt es sogar Zerbrechen. Es waren gefährliche Umstände. Umstände, die Rebekka Angst machten. Echte Angst. Was ist da los mit meinen Babys? Die Kinder in Rebekkas Leib scheinen sich nicht zu vertragen. Es ist so, als würden sie gegeneinander kämpfen. Und Rebekka wird hier wörtlich zitiert. Aber ihr Satz macht eigentlich gar nicht so richtig Sinn. Die Übersetzer tun sich schwer. Hier steht sowas wie, wenn so, warum dieses Ich? Manche übersetzen es, jetzt bin ich endlich schwanger, warum müssen meine Kinder nun ausgerechnet sich bekämpfen? Oder wenn es so steht, warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Oder etwas offener wie hier in unserer Übersetzung, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Aber ich glaube, es ist absolut authentisch und echt, was im Originaltext hier steht. Rebekka ist so beunruhigt, dass sie ihre Gedanken kaum noch ordnen kann. Sie stammelt ihre Sorgen so dahin, sie bricht ab, wenn so, warum dies, ich... Kennt ihr solche Zeiten, wo ihr nachts kaum noch schlafen könnt und tagsüber kaum einen klaren Gedanken fassen könnt? Wenn die Sorgen so über euch hineinprasseln und die Angst sich breit macht. Aber auch wenn sie ihre Worte kaum richtig zusammenstellen kann, sie macht das absolut Vernünftigste und Beste, was sie nur tun kann. Das heißt, sie befragt den Herrn. Auch hier wird uns nicht näher beschrieben, wie genau sie es getan hat. Es heißt nur, sie ging hin, den Herrn zu befragen. Offensichtlich betete sie nicht von zu Hause aus, sondern suchte einen bestimmten Ort aus. Und dort befragte sie den Herrn, sie fragte Gott. Und Gott, er verstand ihre Frage, auch wenn ihre Worte nur schwer zu verstehen sind. Der Herr weiß genau, was sie plagt und was sie unruhig macht. Noch bevor wir aussprechen, weiß der Herr, was uns bedrängt, was uns betrübt, was uns beängstigt. Selbst wenn wir es gar nicht in klare Sätze formulieren können, wenn wir beten, weiß der Herr doch, was wir brauchen. Und er gibt ihr eine etwas geheimnisvolle, aber doch konkrete Antwort. Und die Ausleger, sie spekulieren, wie hat Gott zu Rebekka gesprochen? Einige meinen, sie ging zu Melchisedek. Andere zu Abraham, der zu der Zeit noch lebte. Luther ist sich sicher, sie ging zu Sem, dem Sohn Noahs. Andere glauben, sie ging einfach zu Isaak, ihrem Mann, der ihr das Wort Gottes vermittelte. Nun, die Schrift schweigt hier darüber, wie genau Gott sein Wort zu Rebekka gebracht hat. Und es wäre eher verwunderlich aus meiner Sicht, wenn Rebekka eine bestimmte Person aufgesucht hätte, die dann nicht erwähnt würde. Daher gehe ich davon aus, dass Gott direkt zu ihr sprach, vielleicht durch einen Engel, wie Gott auch zu Hagar gesprochen hat. Vielleicht ging Rebekka hin zum Brunnen Lachairoi, in dessen Nähe sie wohnten und wo auch Isaak offensichtlich gerne hinging, um nachzusinnen. Dort hatte sich Gott schon einmal in besonderer Weise geoffenbart. Interessanterweise eben auch einer Frau, die voller Angst war. Aber wie dem auch sei, all das ist gar nicht so wichtig. Sondern was die Bibel betont ist, Rebekka befragte den Herrn. Sie kam mit ihrer Not, mit ihrer Angst, mit ihren Sorgen. Sie kam zu Gott selbst und bat ihn um Hilfe, bat ihm um Einsicht. Und Gott gibt ihr eine Antwort. Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird den Jüngeren dienen. Das Treten kommt daher, dass sie Zwillinge hat. Aber schon von Mutterleib an gilt, es gibt eine Trennung zwischen diesen beiden. Eine Scheidung dieser beiden Kinder. Diese Trennung wird sich auch auf ihre Nachkommenschaft ausweiten. Sie werden zwei verschiedene Völker zeugen. Aber ein Volk wird stärker sein als das andere. Der Konflikt setzt sich also fort. Das, was im Mutterleib beginnt, mit einem Treten und Hauen, vielleicht noch ganz unbewusst. Es ist wie ein Vorzeichen für ihr ganzes Leben. Doch nicht der Ältere wird sich über den Jüngeren erheben, sondern umgekehrt. Der Ältere muss dem Jüngeren dienen, heißt es. Und das ist ungewöhnlich. In der damaligen Struktur war es der erstgeborene Sohn, dem ein Vorrecht zukam, der einen doppelten Anteil des Erbes bekam. Und Gott zeigt hier, der Herr selbst, ich habe diese schwierigen Umstände in Kontrolle. Ich weiß genau, worum es geht. Ich weiß genau, wie es ausgehen wird. Ich bestimme darüber. Der Streit zwischen Ismael und Isaak war begründet in der Sünde von Abraham, der einfach Hagar zur Frau genommen hat. Doch Isaak und Rebekka, sie wollten es besser machen. Sie wollten es besser machen als ihre Eltern, wie so viele Kinder. Sie wollen es besser machen als ihre Eltern. Und dennoch kommt es hier zum Bruderstreit. Warum bloß? Warum bloß? Gott ist es nicht verborgen. Nein, er hat es sogar so bestimmt. Denn Gott führt es so, dass nicht der äußerlich Stärkere und Ältere die Oberhand gewinnt, obwohl alle natürlichen Aspekte für Esau sprechen, sondern Gott erwählt den Jüngeren, um zu zeigen, wie er seinen Segen auf seine Weise bringt. Und zwar auf eine Weise, die nicht natürlich, nicht nach menschlicher Weisheit und Planung läuft, nicht nach äußerem Anschein. Und wir finden dieses Prinzip immer wieder im Alten Testament. Denkt nur an Josef, dem jungen Bruder, oder David, der sogar übersehen wurde. Denkt an Salomo. Gott erwählt oft nicht die Erstgeborenen und Kräftigsten, sondern diejenigen, die Menschen eher übergehen würden. Mit denen die Menschen nicht so sehr rechnen, auf denen nicht so viele Erwartungen ruhen. Noch bevor die Kinder geboren sind, herrscht ein Streit. Aber Gott erklärt auch, dass ihr Lebensweg und auch ihr Ausgang, ihr Ende vollkommen in seiner Hand ist. Nun, das ist ein Trost inmitten all der Angst und Bedrängnis. Es war vielleicht nicht das, was Rebekka gerne hören wollte. Ja, du hast Zwillinge, sie streiten sich, der Streit wird noch über Generationen weitergehen. Aber der Trost war, Rebekka, ich bin Herr darüber. Ich weiß, was geschieht. Mir ist es nicht verborgen. Ich habe es in der Hand. Und ich bestimme den Ausgang. Rebekka hätte sich eine ruhige Schwangerschaft gewünscht. Und mehr noch, ein friedliches Zuhause. Die Schläge in ihrem Inneren, sie gingen auch außerhalb des Mutterleibes weiter. Es sind beängstigende Umstände. Aber sie befragt den Herrn und sie bittet ihn um Hilfe. Und als der Tag der Geburt kommt, da kommt zunächst ein Baby, ganz rötlich und behaart. Rötlich kann entweder die Haarfarbe meinen oder auch die Hauttönung. Es kann sich auf die Hauttönung oder die Haarfarbe beziehen. Rote Haare waren in dem Gebiet sehr, sehr selten. Vermutlich bezieht es sich eher auf die Haut, aber beides ist möglich. Manchmal kommen auch Neugeborene mit einer stark rötlichen Haut zur Welt, so als hätten sie einen ganz hohen Blutdruck. Auch Behaarung ist übrigens nicht ungewöhnlich, meistens wie so ein leichter Flaum und der dann mit der Zeit wieder weggeht. Aber bei Esau blieb es Zeit seines Lebens. Er blieb stark behaart. Es war ein Kennzeichen, was später noch eine Rolle spielt. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Durch seine rötliche und behaarte Erscheinung wirkte er kräftig und rau und durchsetzungsfähig. Er war wie so ein Bär von einem Mann. Sie nannten ihn Esau, was wahrscheinlich an das Wort rau oder haarig angelehnt ist. Und sein kleiner Bruder, er hielt noch während der Geburt die Ferse von Esau fest. Also die Hand ragte quasi raus und hielt noch an dem Fuß fest. Das war kein Zeichen von herzlicher Verbundenheit. Och, mein lieber Bruder, bleib doch bei mir. Sondern, wie sich zeigt, es war fast wie symbolisch, als wollte er ihn wieder zurückziehen und sich an ihm vorbeimogeln, um selber als Erster rauszukommen. Jakob heißt Fersenhalter. Die Ferse zu greifen ist so ähnlich wie ein Bein zu stellen. Man will jemanden zu Fall bringen. Ein bisschen hinterlistig. Die Ferse ist der Teil, in dem man von hinten noch gerade greifen kann. Wenn man jemanden nicht überholen kann, dann kann man von hinten greifen und dann fällt er hin und man kann ihn überholen. Fersenhalter heißt also so viel wie hinterhältig. Esau wird nach seinem Aussehen benannt, Jakob nach seiner Handlung. Und beides lässt sich auch noch später wiedererkennen. Jakob gebraucht allerlei Listen, um die Privilegien und die Kraft seines Bruders zu übergehen, um an ihm vorbeizukommen. Esau bleibt ein rauer, ein kämpferischer Mann, dem aber der Sinn fehlt für das Geistliche. Doch auch die Vorhersage trifft ein. Unter David wird das Volk der Edomiter, fast 1000 Jahre später, wird das Volk der Edomiter, die von Esau abstammen, von den Juden, den Nachkommen Jakobs, unterworfen. Ja, letztendlich musste der Ältere dem Jüngeren dienen. Letztendlich ist nicht der, der äußerlich stärker war, der, der auch die Oberhand gewinnt, sondern der, der scheinbar schwächer und listig war, der triumphiert. Nun, was lernen wir aus diesem Abschnitt? Ich möchte nur drei kurze Anwendungen geben. Das erste ist dies. Erwarte Versuchungen. Erwarte Schwierigkeiten. Erwarte Herausforderungen. Erwarte Probleme in deinem Leben. Gerade als Kinder der Verheißung, als Kinder Gottes, als Christen in dieser Welt ermahnt uns die Bibel, rechnet mit Schwierigkeiten, mit Bedrängnissen, mit Versuchungen. Ja, dieses Leben ist nicht einfach nur ein fortgesetzte Flitterwochen. Erschreckt nicht, als wäre das für Gläubige ganz fremd und merkwürdig, wenn wir mit Herausforderungen zu kämpfen haben, wenn unsere Pläne nicht funktionieren, wenn scheinbar ständig etwas dazwischen kommt und es nicht so läuft, wie wir es erwartet haben. Wundert euch nicht darüber. Nein, rechnet damit. Rechnet damit. Es ist sogar gefährlich, wenn wir nur denken, oh, ich bin Christ, dann wird Gott einfach seinen Weg für mich bahnen und es wird einfach werden. Es wird ganz problemlos und komfortabel, werde ich einfach mein Leben leben, bis ich irgendwann sterbe und dann geht's ab in den Himmel. Ich muss mich um nichts Sorgen machen. Nun, die Bibel sagt, ne, erwarte Versuchungen. Dass dein Glaube geprüft wird. Dass deine Treue geprüft wird. Dass deine Hoffnung geprüft wird. Ja, erwarte es, dass sogar manchmal eine falsche Hoffnung gebrochen werden muss in dieser Welt, damit du die bessere Hoffnung nicht verlierst. Erwarte es. Nun, das bedeutet nicht, dass wir immer mit dem Schlimmsten rechnen müssten. Es gibt manche Spezies, die sind sehr geübt darin, bei jeder Situation das denkbar schlechteste Szenario sich vorzustellen und zu sagen, das trifft bestimmt ein. Nun, so sollten wir nicht sein. Nein, natürlich dürfen wir Hoffnung haben und Zuversicht und Glaubensmut. Und wir sollen auch und dürfen auch Zeiten der Ruhe und der Freude genießen, wie wir es gelesen haben von Abraham im selben Kapitel. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, erwarte kein einfaches, bequemes, ungestörtes Leben als Christ, als wäre das ein Kennzeichen der Gunst und Güte Gottes für dich. Wir haben es so passend gelesen, auch in der Schriftlesung, in 2. Korinther 4. Wo Paulus erklärt, dass er viel Bedrängnis und viel Not und Schwachheit erlebt und dennoch Christus dabei ist. Und ja, erwarte Versuchungen und erwarte Kampf, nicht nur, was die äußeren Umstände angehen. Der größte Kampf findet nämlich in uns selbst statt. In dir selbst. In unserem Text werden drei verschiedene Wörter gebraucht für Rebekkas Inneres, für ihren Leib, wo der Kampf zwischen diesen Brüdern tobt. Und im übertragenen Sinne tobt auch in unserem Leib ein Kampf. Paulus nennt es einen Kampf der fleischlichen Begierde und Sehnsüchte gegen den Geist Gottes in uns. Da ist ein Kampf in uns. Und gerade deswegen bleibt es nicht ruhig im Leben eines Christen. In dieser Welt bleibt es ein Kampf, sündige Wünsche und verkehrte Mittel, die kämpfen gegen geistliche Ziele und gegen geistliche und gute Wege. Und wenn du über deine eigenen Gedanken und Gefühle nachdenkst, über dein eigenes Herz, dann weißt du, dass es nicht immer so ganz ruhig und friedlich zugeht. Und darum erwarte Versuchungen. Erwarte diesen Kampf in deiner eigenen Seele, wo du erneuert werden musst, wo du geheiligt werden musst, wo du neu ausgerichtet werden musst. Und erwarte Versuchungen auch darum, weil es Gott gefällt, seine geistlichen Segnungen nicht auf natürlichem Weg kommen zu lassen. Die geistlichen Segnungen Gottes, Frieden mit Gott und eine neue Gesinnung, kommt selten mit einem großen Check daher. Mit großem äußerlichen Komfort. Nun, warum ließ Gott Sarah und Rebekka und später auch Rahel unfruchtbar sein? Warum? Warum all diese Not? Warum dieses Warten? Warum um alles in der Welt? Warum sind gerade diese drei Frauen der Patriarchen unfruchtbar für so eine Zeit? Sie mussten lernen und gewiss werden, das Reich Gottes wächst nicht durch natürliche Ordnung, sondern durch Gottes Gnade und durch Gottes Kraft allein. Nicht unsere Kraft, sondern Gottes Gnade bringt bleibende Frucht. Und Gott gebraucht nun genau diese Schwierigkeiten und genau diese Zeiten des Wartens, um uns darauf aufmerksam zu machen, wie Gott segnet. Dass wir nicht auf unsere Kraft vertrauen. Und diesen Kampf muss jeder Christ führen. Jeder. Nicht nur deine Eltern, nicht nur deine Lehrer, nicht deine Pastoren. Jeder Christ ist in diesem Kampf gestellt. In dem Kampf gegen die Versuchungen dieser Welt. In den Kampf in unserer eigenen Seele. In diesem Kampf auch die geistlichen Segnungen Gottes in einer Weise zu empfangen, für die wir uns selbst nicht rühmen können. Wo wir gedemütigt werden und merken, Gott schenkt in einer Weise, die ihn verherrlicht und nicht mich. diesen Kampf, wo die eigenen sündigen, fleischlichen, weltlichen Erwartungen und Methoden den geistlichen und göttlichen und segensreichen entgegengesetzt werden. Nun, dieser Kampf ist dir verheißen. Aber es bedeutet nicht, dass Gott fern ist. Es bedeutet nicht, dass Gott dich verlassen hat. Es bedeutet nicht, dass da irgendetwas notwendigerweise in deinem Leben ist, was all den Segen blockiert. Nun, manchmal hilft es, uns zu prüfen, ist da etwas, wo ich ungehorsam bin? Ist da etwas, wo ich in Unreinheit wandle? Und so kann es zur Heiligung dienen. Aber wie Alexander gerade so treffend auch gesagt hat, so viele Dinge kommen aus väterlicher Liebe. Nicht selten stärkt uns Gott, indem er uns äußerlich schwach werden lässt. Erwarte Versuchungen. Und zweitens, freue dich an dem Sieg Christi. So wie es Rebekka angekündigt wird, dass der Ältere dem Jüngeren dient, so ist auch der Sieg Christi unscheinbar. Und was den menschlichen Verstand angeht, völlig unerwartet. Es passt überhaupt nicht zu der Philosophie dieser Welt. Es passt überhaupt nicht zu dem äußeren Haltung in dieser Welt. Christus ist nicht aufgetreten wie ein starker Anführer, nicht wie der Krieger Esau, sondern schwach und unscheinbar. Man hielt ihn für einen Betrüger, einen Fersenhalter, aber niemals für den, der dem Satan den Kopf zertreten wird, der den Tod besiegt, der als Erstling der Auferstehung der Welt ewiges Leben bringt. Er, der Segensbringer ist, unsere einzige Hoffnung. Dieser Jesus, der in Schwachheit wandelte, der gekreuzigt wurde, der verspottet wurde, der sich so erniedrigt hat, der Knechtsgestalt angenommen hat. Dieser Jesus. Viele wollten nicht an Jesus glauben, weil er nicht ihren Erwartungen entspricht. So wie ein wahrer Retter, wie ein heldenhafter Kämpfer, wie ein triumphierender König aussehen sollte. Doch es gefiel dem Herrn, in der Fülle der Zeit seinen Sohn zu offenbaren, in der Gestalt eines Knechtes, unter das Gesetz getan, der demütig alles erfüllt hat. Anders als Jakob war bei Jesus kein Betrug gefunden, keine List, kein falsches Wort, keine lieblose Tat. Er hat nicht durch List, sondern durch seine Gerechtigkeit den Fluch überwunden, gerade indem er ganz gering wurde, indem er ganz verachtet, indem er ganz schwach wurde. Das Volk, das zu Christus gehört, ist in dieser Welt schwach. Aber es wird triumphieren. Es wird triumphieren durch den Ratschluss Gottes aufgrund des Sieges Christi. Freue dich an dem Evangelium. Erkenne deine Sünde. Diesen Fluch, der in unserem natürlichen Wesen steckt. Aber er, Jesus Christus, der Nachkomme Isaaks, er ist es, der schwach geworden ist, unscheinbar, entgegen all der Erwartungen von Menschen. Der gekreuzigte Christus, er ist ein Ärger für die Juden und eine Torheit für die Nationen. Aber die Gläubigen erkennen, hier ist die Kraft und Weisheit Gottes. Hier ist der, der meine Sünden vergeben kann. Hier ist der all den Fluch und all die Schwierigkeiten und all das Leid in dieser Welt letztendlich überwindet. Und in ihm allein ist meine Hoffnung. Kannst du das sagen? Kannst du das bekennen? Freue dich an dem Sieg Christi inmitten all der Schwachheit, inmitten all der Gebrochenheit dieser Welt. Er ist es, der die Sünde überwunden hat, der dir vergeben kann in all dem, was du verbrochen hast, in all deinen Listen, in all deinen falschen Hoffnungen. Denn in ihm allein ist das ewige Heil. und vollkommene, unvergängliche Freude ist bei ihm zu finden. Denn er kommt wieder, um sein Reich der Herrlichkeit aufzurichten. Unsere Hoffnung ist nicht in dieser Welt, sondern selig sind die, die nicht auf ihre Kraft vertrauen, sondern auf die Gnade Christi, der wiederkommt. Und darum eine letzte Anwendung: Suche den Herrn. In den Versuchungen und in den Nöten, in all deinen enttäuschten Erwartungen, in all deinen beängstigenden Umständen, suche den Herrn. Suche ihn. Wir sollen nicht sagen, na, Gott macht eh, was er will. Ich glaube, dass er souverän ist, er hat seinen Plan, es ist, wie es ist, Gott schenkt es zu seiner Zeit, ich warte halt einfach. Nein, das ist eine stoische Philosophie. Möglichst alle Emotionen, alle Gefühle irgendwie so runterfahren, bis man ein Kaltblüter ist. Nein, in all den Nöten, in all den Enttäuschungen, in all deinen Ängsten ruft Gott uns auf. Sucht mich. Rufe mich an in der Not. Und ich will dich erretten. Nun, ich darf dir versichern, 20 Jahre bis zur Gebetserhörung ist eher die Ausnahme. Ist eher die Ausnahme. Aber dass Gott ein Hörer des Gebets ist, ist eine ewige Wahrheit. Eine täglich gültige Wahrheit. Gott hört Gebet. Gott weiß, wie es dir geht. Gott kennt deine Angst. Selbst wenn du es daher stammelst, wie Rebekka in unserem Text. Selbst wenn kein Mensch wirklich versteht, was du meinst, was du durchmachst. Gott weiß es und Gott hört. Wir dürfen und sollen unsere Sorgen auf ihn werfen und dabei erfahren, Gott ist besorgt um uns. Und nicht selten erleben wir, gerade indem wir den Herrn suchen, dass wir auch die Gewissheit und den Trost erhalten, Gott ist wirklich in Kontrolle. Ja, die Umstände haben sich noch nicht sofort verändert, aber die Angst ist gewichen. Denn Gott weiß darum. Und Gott führt es dennoch zu einem guten Ziel. Ja, er lenkt und leitet doch alles nach seinem guten Plan. Und er kann Kraft schenken. Inmitten von Angst und Enttäuschung fest zu werden in ihm. Und zu seiner Zeit wird er die Lasten nehmen, die Umstände verändern. Es ist ein Tag versprochen, an dem Gott selbst die Tränen all der Gläubigen abwischen wird, an dem alle Angst und aller Schmerz und all die Zeichen von Gefallenheit und Not in dieser Welt vergangen sein werden, wenn unser Herr Jesus Christus kommen wird in Herrlichkeit. Nun, suche den Herrn im Gebet. Er lässt sich erbitten. Amen.